Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Von Lotto bis Sportwette, von Online-Roulette bis zum einarmigen Bandit. Die Verlockung kommt in vielen Formen. 3 von 4 Menschen in Deutschland haben Schätzungen zufolge schon einmal um Geld gespielt. 1 bis 2% der Bevölkerung kommt der Nervenkitzel teuer zu stehen. Sie zeigen ein problematisches oder sogar pathologisches Spielverhalten. Spielsüchtige verlieren nicht selten mehr, als sie besitzen. Die Sucht kann Beziehungen und Existenzen zerstören. Voraussetzung für eine Therapie ist, dass die Betroffenen bereit sind, Hilfe anzunehmen. Dabei gehören Rückfälle oft mit dazu. Als Experte zum Schwerpunktthema Glücksspielsucht im Studio ist Dr. Ulrich Kemper, Chefarzt der Bernhard-Salzmann-Suchtfachklinik am LWL-Klinikum in Gütersloh. LWL steht für Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Guten Morgen, Herr Kemper. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Danke.
Guten Morgen.
Herr Kemper, um erstmal die Begriffe zu klären, was sind eigentlich Glücksspiele?
Ja, wir haben es in Deutschland ein bisschen schwerer mit dem Spielbegriff, weil in Deutschland der Begriff Spielen ja sehr weit gefasst ist. Im englischsprachigen Raum ist das da einfacher. Da wird nämlich unterschieden zwischen dem Playing, das ist das Kinderspiel im Sandkasten, und dann gibt es das Gaming, das ist sozusagen das Gesellschaftsspiel, aber ohne Einsatz von Geld. Und es gibt eben das Gambling. Das wäre das, was man in unserer Sicht jetzt als Glücksspiel bezeichnet. Und in Deutschland ist das aber alles zusammengefasst unter dem Begriff Spiel, und das macht es ein bisschen schwieriger. Ja, und es gibt eben ganz viele Arten. Sie haben es in Ihrem Vorspann schon gesagt. Wenn wir dran denken, was könnte denn Glücksspiel sein, dann denken wahrscheinlich die meisten von uns erstmal so ein bisschen Casino Royale mäßig und sehen den Roulette-Tisch vor sich. Das ist aber gar nicht die größte Menge des Glücksspiels, denn der meiste Umsatz wird an den Glücksspielautomaten gemacht. Mhm. Die meisten von uns haben den auch schon mal gesehen. Dazu muss man gar nicht in eine Spielothek gehen, sondern auch in Restaurants hängen dann die großen eckigen Kästen da. Und da werden dann die Münzen reingeworfen, auch deshalb gerne Daddelautomat genannt. Und Sie haben es auch gesagt, dann gibt es natürlich das, was auch, ich glaube, die meisten Bundesdeutschen schon mal gemacht haben, nämlich Lotto spielen. Und Lotto ist natürlich nicht alleine, sondern es gibt Lotto, Toto, Rennquintett. Wenn Sie abends vorm Fernseher sitzen, dann wird Ihnen im Moment immer die Fernsehlotterie, ARD oder ZDF, Aktion Mensch angepriesen. Also Sie sehen, es gibt eine Riesenfülle an Angeboten auf dem Glücksspielmarkt. Was uns als Mediziner oder als Behandler im Moment ein bisschen beunruhigt, das ist, dass sich ein Großteil dieser Glücksspiele in das Internet verlagert hat.
Da werden wir gleich noch im Detail drüber sprechen. Bleiben wir noch mal kurz bei den Begriffen. Glücksspiel haben wir jetzt drüber gesprochen, Glücksspielsucht. Gibt es da eine Definition, ab wann fängt das an? Ab wann spricht man tatsächlich von Glücksspielsucht?
Ja, das ist immer ein bisschen schwieriger. Es gibt bei uns in dem Fachgebiet der Psychiatrie, dem ich ja angehöre, 2 große Diagnostikinstrumentarien. Das eine ist die internationale Klassifikation der Krankheiten. Haben Sie ja bestimmt schon mal die Abkürzung ICD gelesen. Und es gibt aber eben aus dem amerikanischen Sprachraum das Diagnostic and Statistic Manual, DSM-5. In der 5. Revision liegt es jetzt vor, und die haben ein bisschen unterschiedliche Angaben. Aber das Kriterium, das Basiskriterium ist eigentlich im ICD-10, nachdem wir in Deutschland verschlüsseln müssen, relativ einfach. Das heißt, man muss häufig und wiederholt spielen, und vor allen Dingen, es muss die Lebensführung davon beeinträchtigt sein. Das heißt, ich spiele, obwohl ich gar nicht spielen will. Wir sprechen dann in dem Zusammenhang von einer Kontrollminderung. Und es ist zu sozialen, beruflichen, familiären, finanziellen Problemen gekommen, dass ich zum Beispiel mein Konto überzogen habe, dass ich kriminell geworden bin. Das heißt, es müssen negative Konsequenzen aus dem Spielen müssen entstanden sein. Mhm. Das ist die Definition nach der ICD-10.
Wie viele Menschen sind denn davon betroffen? Ich habe in der Anmoderation ein paar Schätzungen genannt. Wie zuverlässig ist da die Zahlenbasis?
Ja, da haben wir das große Problem, dass eben mit unterschiedlichen Messinstrumenten gemessen wird. Und dadurch gibt es ganz, ganz unterschiedliche Zahlen, die variieren bei den pathologischen Spielern von ca. 100.000 bis ca. 300.000, die manifest abhängig sind. Aber wir unterscheiden dann auch noch die Menschen, die sozusagen gefährdet sind. Man spricht dann auch in dem Zusammenhang von problematischen Spielern. Die neueste Untersuchung ist relativ aktuell. Die ist im Jahre 2021 entstanden, und die orientiert sich eben an diesen Kriterien des DSM. Mhm. Und danach kommt man sogar in Deutschland insgesamt auf über 1 Million Spieler, die entweder problematisch oder manifest abhängig spielen. Das wären dann, wie Sie schon gesagt haben, je nachdem, welche Zahlen man zugrunde legt, zwischen 1 und 2,3% der Bundesbevölkerung, wobei man natürlich auch da sich nur auf die Erwachsenen bezieht, weil Kinder ja eigentlich kein Glücksspiel treiben dürfen in Deutschland.
Wenn wir auf die Gründe schauen, warum Menschen glücksspielsüchtig werden, was sind da typische Ursachen oder Risikofaktoren?
Ja, da streiten sich immer die Psychiater und die Glücksspielindustrie. Sie wissen, Glücksspiel ist ein großer Markt. In der Bundesrepublik werden allein 38 Milliarden Euro umgesetzt ins Glücksspiel. Und wir gehen davon aus, dass eben nach unserem medizinischen Modell verschiedene Faktoren zusammenkommen müssen. Das heißt, wir sagen, zum einen ist es das Spiel, was etwas mit dem Menschen ausmacht, dann ist es die soziale Umgebung und dann sind es Eigenschaften, die in der Person des Glücksspielers liegen.
Zum Beispiel?
Naja, es gibt einfach Menschen, die viele Probleme haben und dann die Erfahrung machen, dass sie mit Glücksspiel, wenn sie vorm Dattelautomaten stehen, dass es ihnen besser geht. Dass wenn das Geld im Automaten ist und dann die Walzen sich drehen, die entsprechenden Geräusche dazukommen, das zu einer Entlastung führt. Und das macht es eben auch so gefährlich, insbesondere wenn eben Menschen dann das Glücksspiel zur Gefühlsregulation einsetzen.
Gibt es eine Altersgruppe, die besonders gefährdet ist? Also man liest an vielen Stellen, dass junge Männer doch besonders häufig glücksspielsüchtig werden.
Das ist zum einen richtig. Das ist besonders bei bestimmten Arten. Wir werden sicherlich im Laufe des Gesprächs noch darauf kommen. Zum Beispiel bei Sportwetten. Da ist es ganz, sind es ganz überwiegend junge Männer. Man kann aber insgesamt sagen, dass es einen deutlichen Überschuss gibt zwischen Männern und Frauen. Man kann also sagen, 80% der Spieler, zumindest die in Behandlung kommen, sind Männer. Und 20% sind nur Frauen. Es ist aber ganz unterschiedlich. Auch da gibt es unterschiedliche Altersgipfel. Bei den Männern ist es zum Beispiel so, dass oft die jungen Männer mit dem Spielen anfangen. Die Frauen fangen dann oft in späterem Alter an mit dem Spielen. Und es gibt dann eben auch unterschiedliche Spielarten. Sie kennen es. Man unterstellt immer den älteren Menschen, dass sie damit Bingo eher spielen. Wie gesagt, während die Spielsucht des jungen Menschen dann eher im Online stattfindet.
Spielautomaten, Internet, Poker, Sportwetten, Lotto, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Glücksspielen schon angesprochen. Welche davon haben denn ein besonders hohes Suchtpotenzial? Gibt es da Unterschiede?
Ja, das ist relativ einfach. Was zum Beispiel ein relativ geringes Suchtpotenzial hat, deshalb ist es, glaube ich, auch nicht unbedingt verbietensbedürftig, das ist das Lotto. Weil das Lotto macht keinen sofortigen Kick. Sie füllen ein- oder zweimal in der Woche ihren Lottoschein aus, geben den dann in der Lottostelle ab und es gibt nicht sofort eine Endorphinausschüttung. Besonders attraktiv sind die Spiele, wo schnell etwas passiert. Zum Beispiel, wenn ich beim Glücksspielautomaten Geld einwerfe und schon wenige Sekunden später habe ich einen Gewinn und es rappelt und scheppert und die Münzen fallen in den entsprechenden Ausgabeschacht. Das fixt sozusagen den Spieler an. Und das führt dazu, dass eben ein Kickerlebnis auftritt. Das heißt, immer wenn die positive Rückmeldung, also der Gewinn, sehr schnell kommt, das ist zum Beispiel ein Kriterium dafür, was schneller anfixt. Und so ist auch zu erklären, dass eben die Glücksspielautomaten, entweder die, die wir alle kennen, wie sie in den Restaurants sind, aber auch, Sie haben es auch in Ihrem Anspann schon gesagt, der einarmige Bandit, der dann eben in Spielotheken oder in Casinos hängt, das sind die Dinge, die besonders gefährlich sind. Und was uns im Moment mit großer Sorge erfüllt, das ist das Wetten. Ich weiß nicht, ob Sie ein Fußballfan sind oder gelegentlich mal die Sportschau gucken. Sie werden sehen, dass fast alle Fußballvereine mittlerweile mit der Wettindustrie zusammenarbeiten und Werbung machen massiv für Sportwetten. Und bei den Sportwetten ist es auch so, da kommt noch die Idee hinzu, man könne aufgrund seiner eigenen Kenntnisse entsprechend etwas beeinflussen. Also besonders, wenn man selber Fußball spielt, sagt man, jetzt kann ich doch die Wettergebnisse vielleicht aufgrund meiner Kompetenz besser vorhersagen. Und man kann dann sogar bei einigen Spielanbietern während des Fußballspiels noch wetten. Also wird sozusagen jetzt bei einem Rückstand von 2-1 das Spiel noch gedreht. Und das bringt nochmal den besonderen Kick oder den besonderen Reiz.
Was ist denn ein typischer Ablauf so einer Glücksspielsucht? Gibt es zum Beispiel so etwas wie eine Einstiegsdroge?
Naja, der Einstieg ist oft, wenn ich viele von meinen Patientinnen und Patienten gefragt habe, findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem er eigentlich noch gar nicht stattfinden sollte. Also sehr oft kriege ich dann die Geschichten zu hören und dann hat mich der Papa mit in die Kneipe genommen und während er dann am Tresen sein Bier getrunken hat, habe ich dann ein paar Münzen gekriegt und die habe ich dann in den Glücksspielautomaten geworfen. Oder es gibt das auch in der Variante ohne den Vater, dass die Jugendlichen sich dann eben mit 17 verabreden, doch mal in die Glücksspielhalle zu gehen, was natürlich streng verboten ist und heute auch, glaube ich, kaum noch stattfindet, weil ich denke, die Mehrzahl der Spielhallenbetreiber ihre Kontrollpflicht ernst nehmen und eine Eingangskontrolle durchführen. Aber vor ein paar Jahren war das noch ein bisschen anders. Da konnte man eben in jungen Jahren noch in die Spielhalle gehen und dann wurden da eben die ersten Münzen versenkt mit dem Ergebnis, dass ich dabei gute Gefühle hatte. Und es ist so, dass zumindest auch im subjektiven Erleben man ja am Anfang immer gewinnt. Und wenn ich mit Spielern rede, dann sagen die, das Schlimmste, was mir passiert ist, war, dass ich am Anfang gewonnen habe. Und es sind dann manchmal kleine Beträge, aber es gibt eben auch Menschen, die dann etwas älter, mit 20, 22 Jahren auf einmal 5.000 Euro gewonnen haben und sich ein paar Wünsche verwirklichen können, die sie sich vorher eben nicht verwirklichen konnten. Und das macht dann richtig Lust auf mehr und dann ist der Weg in die Sucht sozusagen vorgebahnt.
Wenn sich diese Glücksspielsucht dann tatsächlich manifestiert, welche Folgen entfaltet die dann? Einmal psychisch, aber auch im sozialen Leben der Spielerinnen und Spieler?
Na, das Schlimme erstmal auch für die Umgebung oder für die Betroffenen ist, dass man es jetzt nicht sofort merkt. Das heißt, es passiert schon relativ viel. Das heißt, wenn ich jemanden in meinem Bekanntenkreis habe, der ein Alkoholproblem hat, dann kriege ich das mit. Wenn ihre Freunde statt zwei Flaschen Bier abends auf einmal eine Flasche Wodka mitbringen und die trinken, dann sehen sie das. Oder wenn sie im Funkhaus zur Arbeit kommen und eine Kollegin hat morgens um 11 eine Fahne nach Alkohol, dann fällt ihnen was auf. Das ist das große Problem bei der Glücksspielsucht, dass am Anfang erstmal nicht viel passiert. Sondern man kennt, die Familienangehörigen merken zuerst, da ist jemand unkonzentriert, da ist jemand nicht so viel da. Verabredungen werden nicht eingehalten, die Zuverlässigkeit für die Erledigung von Arbeit und Alltagsdingen sinkt. Menschen sind gereizter, sind schlechter drauf. Die nächste Situation, wo man es dann merkt, das sind dann die Kontoauszüge. Auf einmal ist das Konto ausgeräumt. Die Frau geht, will einkaufen, will mit der Euro-Scheckkarte bezahlen, die Euro-Scheckkarte reagiert nicht mehr, weil sie von der Kasse gesperrt ist, weil der Dispo weit überzogen ist. Und dann geht es natürlich bei den Betroffenen auch weiter, dass sie dann irgendwann natürlich auch Druck von der Familie bekommen. Dann unter Umständen Beschaffungskriminalität stattfindet. Die findet zuerst übrigens nicht auf der Arbeit statt, sondern zuerst natürlich zu Hause. Sondern zuerst wird dann eben das Konto der Ehefrau geplündert. Es werden Geldbestände, die im Hause irgendwo versteckt sind, eingesammelt. Es werden auch Wertsachen versetzt. Das geht so weit, dass eben ein Patient mir berichtete, als ich ihn gefragt habe, wie es denn kam, dass er jetzt zu uns in die Therapie gekommen ist, dass er sagte, ja, ich bin bei meiner 8-jährigen Tochter ins Zimmer gegangen und habe deren Spatschwein genommen und zerschlagen, um spielen zu gehen. Und das war für mich doch der erste Hinweis darauf, dass ich jetzt wirklich was machen muss. Vorher habe ich es zwar schon gespürt, aber das ist auch eine der großen Probleme. Man verleugnet es. Der Betroffene verleugnet sich selbst gegenüber, verleugnet es aber natürlich auch seiner Umgebung gegenüber.
Wie Glücksspielsucht das Leben prägt und sich immer stärker auf den Alltag auswirkt, darüber habe ich vor einiger Zeit auch mit Robert Gottfournon gesprochen. Damals war er 63. In den 1980er Jahren hat seine Glücksspielsucht begonnen. Seit 2011 spielt er nicht mehr. 2015 hat er eine Selbsthilfegruppe in Köln gegründet. Hier sein Erfahrungsbericht.
Es hat angefangen mit Automatenspiel und hat geendet mit Poker, Live-Poker. Damals vor unserer Wohnung war ein Spielgeschäft und da habe ich geflippert. Und irgendwann hatte ich dann mal so ein paar Pfennige über und hat dann 30, 40 Pfennige in den Automat geschmissen. Und der Automat hat mir direkt eine große Serie geschenkt und ich habe daraus dann aus dem wenigen Geld 70 Mark Gewinn gemacht. Ja, und beim dritten Mal habe ich den Flipper gar nicht mit beachtet, bin direkt an den Automaten gegangen und habe aber verloren. Und das hat mich geärgert. Ich wollte mein Geld wieder haben, ich wollte es wieder gewinnen und habe dann nochmal Geld nachgeschmissen, was dann auch wegging. Und ich habe es nie geschafft, mein Geld wieder zu gewinnen. Nein, ich habe es geschafft, mein Geld zu verspielen. Mein Alltag sah am Anfang aus, ich ging ab und zu in die Spielhalle, einmal eine Woche für 1 bis 2 Stunden. Später waren es dann jeden Tag 8, 7, 9 Stunden. Geld musste ich mir dann langsam zusammenleihen, bei Freunden, Bekannten, manchmal auch bei den Pokerspielern selbst Geld geliehen. Die wollten natürlich mehr zurückhaben, als ich bei ihnen geliehen habe. Und als dann mein ganzes Geld erschöpft war und dann die Vorwürfe meiner Frau, ich soll doch mal endlich aufhören mit der Seuche, dann meine Antwort, ich bin doch nicht süchtig, ich kann doch aufhören, wenn ich will, ich muss da nicht dahin. Aber es klappte nie, ich musste immer wieder hin. Irgendwann war ich dann so tief unten, dass ich mir Hilfe gesucht habe und dann später in eine stationäre Therapie ging für 6 Wochen. Nach der stationären Therapie bin ich von 2008 bis 2015 hatte ich noch 5 bis 6 Rückfälle und wie sich für einen Kölner gehört, am 11.11.2011 wollte ich dann wieder mal spielen gehen und an diesem Tag hat mich irgendwas davon abgehalten und seitdem bin ich sauber. Ja, ich habe in meinem geistigen Auge meine Frau gesehen, wie die zu Hause sitzt und dann wieder auf mich wartet, wieder nicht weiß, wie sie Geld für das Essen zusammenkriegen kann und ich habe sie gesehen, wie sie dann vom Fernseher weint und ich habe gesehen, dass sie nicht einschlafen kann. Und das hat das bewirkt, dass ich wieder nach Hause gegangen bin.
Herr Kemper, ist das ein typischer Verlauf einer Glücksspielsucht, von dem wir da gerade gehört haben im Erfahrungsbericht?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr typisches Beispiel, was Sie da ausgewählt haben. Und genauso ist es. Am Anfang wird die Sucht verheimlicht und der Mensch lügt sich selber was vor. Wir kennen das bei anderen Süchten auch. Der Raucher sagt ja auch sehr oft, ich kann jederzeit mit dem Rauchen aufhören. Und damit ist es aber nicht so weit her. Und was auch deutlich geworden ist, dass es eben für die Betroffenen wichtig ist, dass sie auch Rückmeldungen von ihren Angehörigen kriegen. Der Proband hat es gerade ganz schön geschildert, hat eben gesagt, er hat sich vorgestellt, wie seine Frau da sitzt und weint. Und das war für ihn der Auslöser zu sagen, jetzt höre ich auf, jetzt geht es so nicht weiter.
Ein Thema im Beitrag gerade war ja auch die Therapie, in dem Fall eine stationäre Therapie. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es insgesamt gesehen bei Glücksspielsucht?
Eine ganz wichtige Sache, das haben wir auch eben schon rausgehört, ist erstmal sozusagen den Spieler bei der Stange zu halten. Das heißt, gerade am Anfang ist bei Glücksspielern die Motivation oft ein bisschen wackelig. Das heißt, bevor ich richtig einsteige, muss ich erstmal gucken, wie halte ich den Spieler. Und dazu ist es wichtig, dass ich sag's mal umgangssprachlich, nicht mit dem Knüppel auf ihn draufhaue und sage, was bist du denn für einer, sondern erstmal zu sagen, Sucht ist eine Krankheit. Und das ist ja auch in Deutschland immer noch nicht angekommen, sondern man sagt, Spieler, das ist ja einfach eine Charakterschwäche und die sollen es doch bitte einfach sein lassen und dann ist das Problem erledigt. Und das ist ja nicht so, sondern wir wissen heute, dass Spielsucht eine Erkrankung ist, bei der im Gehirn ähnlich etwas passiert, wie wir das von der Kokainabhängigkeit kennen. Es gibt funktionelle Untersuchungen des Gehirns mit dem Magnetresonanztomographen, wo man eben sehen kann, dass im Gehirn die gleichen Areale angesprochen werden, wie sie eben bei substanzbezogenen Süchten angesprochen werden. Also ich halte erstmal den Patienten bei der Stange und dann mache ich eine umfassende Diagnostik. Und die muss sich eben bewegen in dem Dreieck Suchtmittel, also Spielgerät, soziale Umgebung, wie wohnt jemand, wie ist die Arbeitssituation, wie ist die Schuldensituation und welche persönlichen Probleme bringt er vielleicht mit. Und da muss ich in allen drei Bereichen im Grunde genommen arbeiten. Weil, und das ist eben auch das Besondere, das Suchtmittel beim Spieler ist eben das Geld. Beim Alkoholkranken können Sie sagen, jetzt lass doch einfach mal den Alkohol weg. Dem Spieler kann man zwar auch sagen, jetzt lass das Spielen sein, aber er hat ja immer Geld in der Hand. Und bei vielen Spielern ist es eben so, dass allein das Geld in der Hand schon eine Versuchung darstellt, wieder spielen zu gehen.
Vielleicht noch kurz, bevor wir auf die Nachrichten zulaufen, Verhaltenstherapie oder medikamentöse Behandlung? Was kommt da häufiger zum Einsatz?
Das ist so, dass die medikamentöse Therapie außer in Ausnahmen eine eher untergeordnete Rolle spielt. Wir haben leider eine häufig andere psychiatrische Erkrankungen bei Patienten auch noch. Die haben noch Angststörungen, Depressionen. Die kann man dann medikamentös behandeln. Bei der eigentlichen Spielsucht sind zwar auch entsprechende Medikamente schon zum Einsatz gekommen, die Ergebnisse sind aber eher dürftig, sodass entscheidend die Psychotherapie ist oder auch die Selbsthilfe. Das sind die Dinge, mit denen den Spielern entsprechend geholfen werden kann.
Die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Glücksspielsucht. Bei mir im Studio ist Dr. Ulrich Kemper, Chefarzt der Bernhard-Salzmann-Suchtfachklinik am LWL-Klinikum in Gütersloh. Sie können zum Thema anrufen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das haben bereits einige Hörerinnen und Hörer gemacht. Der erste Hörer in der Leitung ist Herr Karls aus Elmshorn. Guten Morgen, Herr Karls.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage. Warum wird Glücksspielwerbung in Rundfunk und Fernsehen oder auch beim Sport nicht verboten? Ich erlebe diese Werbung so massiv, Tipico oder wie sie alle heißen, wird als Lifestyle quasi so rausgeposaunt und das wird unterstützt. Und mein Hintergrund ist, warum ich darunter leide auch so. Mein Vater war Glücksspieler und hat zum Schluss Selbstmord gemacht, weil er keinen Ausweg mehr wusste. Und ich als Kind habe das natürlich nur so schemenhaft mitgekriegt, aber trotzdem diese ganzen, das ganze Elternhaus ist dadurch versaut worden, sage ich mal so. Und ich habe hinterher auch gemerkt, ich will da was gegen tun, also bei mir selber vor allen Dingen, und will das bekämpfen und bin zum Beispiel aktiv, obwohl ich ganz große Angst hatte, in eine Spielbank gegangen und habe mir die ganze Szenerie da mal so angeguckt und habe diese ganzen, wenn man genau hinguckt, doch leidenden Menschen irgendwie gesehen und um das zu begreifen, was Glücksspiel ist. Also Glücksspielwerbung müsste aus meiner Sicht verboten werden, damit das möglichst eingedämmt wird. Bei Rauchen oder bei Sex oder bei Alkohol oder Haschisch, es ist ja auch der Fall. Es wird ja auch nicht keine Werbung für gemacht.
Herr Karls, vielen Dank für diesen persönlichen Bericht. Ich gebe die Frage nach der Regulierung von Werbung für Glücksspiel mal an Herrn Kemper weiter.
Ja, Herr Karls, wir sind da ganz einer Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass Werbung für Glücksspiel nichts verloren hat. Nur leider können wir beide das nicht entscheiden und auch nicht die Vielzahl der betroffenen Spielerinnen und Spieler, die das sicherlich genauso sehen. Die Glücksspielregulierung ist Ländersache und es gibt entsprechend einen Glücksspielstaatsvertrag, weil alle Bundesländer sich darauf einigen müssen und die tun sich in der Vergangenheit schwer. Sie haben das mitgekriegt bei der Werbung, dass zuerst einmal Schleswig-Holstein ausgestiegen war. Deshalb war Werbung eben für das eigentlich illegale Glücksspiel online für Schleswig-Holstein gestattet. Und es gibt aber mittlerweile einige Initiativen, und da würde ich mich freuen, Herr Karls, wenn Sie da mitmachen würden, die sich dafür einsetzen, politisch Lobbytum zu entfalten, dass die Werbung für Glücksspiel verboten wird, beziehungsweise bei Online-Glücksspiel verboten bleibt.
Vielen Dank nochmal an Herrn Karls für den Anruf. Nächster Hörer in der Leitung ist Bill aus Berlin. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag. Bill aus Berlin am Telefon.
Ja, hallo.
Ich bin sehr dankbar, dass Sie das Thema Sucht hier im Radio benennen, dass Sie speziell das Glücksspiel auch benennen. Vielen Dank an Dr. Kemper auch. Ich rufe an aus der Sicht eines Betroffenen. Ich selber bin genesener Alkoholiker, trockener Alkoholiker und habe den Weg aus der Sucht rausgefunden über das 12-Schritte-Programm. Und im Rahmen des 12-Schritte-Programms arbeite ich als sogenannter Sponsor. Das ist nicht zu verwechseln mit einem Therapeuten oder sowas, sondern das ist jemand, der den Weg vorher gegangen ist und der seine Erfahrung, Kraft und Hoffnung weitergibt. Und somit arbeite ich eben auch mit Glücksspielabhängigen. Und ich bin sehr dankbar für das, was ich bis jetzt hören konnte, denn es gibt wirklich die Sucht wieder. Und auch gerade der letzte Anrufer hat es so schön auf den Punkt gebracht. Hier geht es ja nicht um Fußpilz, sondern hier geht es um eine tödliche Krankheit. Das heißt, sie endet mit dem Tod, möglicherweise mit dem Selbstmord. Auch was benannt worden ist, ein Süchtiger zieht immer andere mit rein. Ja, da sind Frauen, die kein Geld mehr haben und dergleichen. Und meine Erfahrung ist halt, dass das 12-Schritte-Programm, was ursprünglich von den anonymen Alkoholikern entwickelt worden ist, in jeglicher Suchtrichtung halt Wirkung tut. Vielleicht ergänzend zur Therapie, vielleicht aber auch ohne Therapie. Zur Medizin und zur Therapie haben wir halt in den 12-Schritte-Gruppen keine Meinung. Mir hat es wirklich geholfen und was auch klar sein muss, Sucht ist Sucht und bleibt Sucht ein Leben lang. Also ich bin immer ein Süchtiger und kann im Grunde genommen nicht geheilt werden, sondern die Sucht kann gestoppt werden.
Danke.
Und das bedeutet, ich bin sofort fertig, das bedeutet, dass ich mich ständig damit auseinanderzusetzen habe. Dankeschön.
Vielen Dank für den Anruf. Ich wollte das gerne nur vor den Nachrichten, dass wir noch genug Zeit haben, darüber zu sprechen, weitergeben. Die Frage an Herrn Dr. Kemper. Dieses 12-Schritte-Programm, was Sie jetzt ein paar Mal genannt haben, vielleicht können wir kurz einordnen, was dahinter steckt und inwieweit sich das tatsächlich auf Glücksspielsucht übertragen lässt.
Ja, Bill, vielen Dank auch von meiner Seite aus, dass Sie sich erstmal selbst geholfen haben, aber auch anderen helfen. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass sich dieses 12-Schritte-Programm an den anonymen Alkoholikern anlehnt und es gibt mittlerweile eben ein eigenes weiterentwickeltes Programm, das ist eben dann für die Gambler Anonymous, also für die anonymen Spieler. Und meines Wissens nach gibt es allein in Deutschland ungefähr in 70 Städten entsprechende Gruppen, die nach diesem Programm arbeiten. Und die Erfolgsrate der Menschen, die dort mitmachen, ist groß. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es nicht für jeden etwas ist, weil Sie wissen, einige sagen, es hat eine gewisse religiöse Komponente, weil ja auch Gott in den entsprechenden 12 Schritten wiederholt angesprochen wird. Deshalb immer meine Empfehlung zu gucken, es gibt verschiedenste Angebote. Sie können zu Beratungsstellen gehen, Sie können auch andere Selbsthilfegruppen aufsuchen. Wichtig ist, dass Sie überhaupt etwas tun. Und das gilt für mich nicht nur für die Betroffenen, sondern das gilt auch für die Angehörigen. Wenn ich Angehöriger bin, dann habe ich auch Hilfe notwendig, denn alleine komme ich mit der Situation nicht zurecht. Sie haben es gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass auf jeden Spieler im Schnitt 10 Angehörige kommen und die Angehörigen sind betroffen, weil ihnen Geld fehlt, weil sie mit der ständigen Depressionen ihres Partners, ihres Vaters oder sonst was zu tun haben. Das sind Situationen, die dürfen wir echt nicht unterschätzen. Und nochmal, man muss sich einfach klar machen, Sie haben es gesagt, Glücksspiel ist kein Fußpilz, sondern es ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Und für etwas zu werben, was eine solche Erkrankung auslöst, ist in meinen Augen zynisch. Und deshalb sprechen auch viele davon, dass es sich beim Glücksspiel um ein sogenanntes demeritorisches Gut handelt. Das heißt etwas, wo eigentlich der Staat gegenregulieren muss und nicht noch unterstützt, indem er eben Werbung zulässt oder an der Werbung auch noch mit verdient. Sondern eher zu sagen, wir schaffen hier eine große Basis, dass es keine Werbung für Glücksspiel geben darf.
Und an dieser Stelle schauen wir, wie am Anfang der Sendung angekündigt, auf die Rolle und Bedeutung der Selbsthilfe bei Glücksspielsucht. Dafür habe ich vor der Sendung mit Nicole Dreifeld gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbandes Selbsthilfe Glücksspielsucht. Und ich habe sie zuerst gefragt, wie wichtig die Selbsthilfe für sie war, um ihre eigene Glücksspielsucht in den Griff zu bekommen.
Also ich bin reinweg über die Selbsthilfe von der Glücksspielsucht losgekommen. Ich habe keine ambulante oder stationäre Therapie gemacht. Das heißt, bei mir ist das A und O die Selbsthilfegruppe. Und ich habe nur mit Hilfe von den Leuten, die dort sind und mit den Gesprächen, die da sind, meine Glücksspielsucht überwunden.
Wie haben Sie damals, das ist ja schon einige Jahre her, zur Selbsthilfe gefunden? Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden?
Oh, vor 4 Jahren war das noch etwas schwieriger, eine Selbsthilfegruppe zu finden. Und ich habe im Internet nach meinem letzten Zocken wild gegoogelt, damit ich irgendwo irgendwas an Hilfe bekomme. Und habe dann durch einen Blogger damals den Kontakt zu der Selbsthilfegruppe hier in meinem Bundesland bekommen. Das ist jetzt etwas einfacher, weil wir jetzt eine Internetseite haben über die ganze Bundesrepublik zusammengeschlossen, woran man sich wenden kann. Wir haben alle Selbsthilfegruppen gelistet und wenn uns jemand aus Bonn oder Berlin fragt, wo finde ich Hilfe, können wir diese Antwort wie aus dem FF geben.
Da kommen wir später noch genauer zu. Wenn wir erstmal noch bei Ihrer eigenen Geschichte bleiben, hat es Sie damals Überwindung gekostet, in so eine Selbsthilfegruppe zu gehen?
Ich beschreibe das immer, das klingt ganz hart jetzt, aber ich hatte das Gefühl, ich gehe zu meiner eigenen Hinrichtung. Weil bis man den ersten Schritt in die Selbsthilfegruppe, in einen Gruppenabend, in eine Gruppenstunde gefunden hat, haben ich und alle anderen, die das erste Mal dann gekommen sind, haben Ähnliches berichtet. Man denkt ja, ich bin mit dem Problem alleine. Man hat Vorurteile gegen eine Gruppe. Das ist so aus irgendwelchen amerikanischen Sitcoms oder so, dass man denkt, da stehen Donuts und man kommt da rein und hallo, ich bin Klaus und alle sagen hallo Klaus und man muss seine Geschichte erzählen oder so. Dass da aber alles Menschen sitzen, die einfach nur das gleiche Leid hinter sich haben und ähnliche Beweggründe haben und ähnliche Gefühle kennen, das ist nach Viertelstunde habe ich gedacht, genau hier bin ich richtig und genau hier gehöre ich hin.
Was haben Sie denn in dieser Selbsthilfegruppe konkret gemacht? Also wie liefen diese Sitzungen dann tatsächlich ab?
Die Sitzungen sind, ich würde mittlerweile sogar beschreiben, sehr familiär. Ich kann mich an meine erste Gruppenstunde noch sehr gut erinnern. Und es war so, dass mir alle kurz ihren Namen gesagt haben und was für eine, also in ganz kurzen Sätzen, was für eine Leidensgeschichte sie haben. Das heißt, wenn ich jetzt dran wäre, würde ich dann sagen, hallo, ich bin Nicole, 34 Jahre alt, seit 4 Jahren spielfrei, Automatenspielerin. Einfach nur, dass der Neue, der reinkommt, weiß, mit wem man es da zu tun hat. Automaten, Wetten, Online, Poker, was auch immer. Glücksspiel ist ja leider sehr weit gefächert, dass man weiß, oh, der hat das gleiche Problem wie ich. Und dann, nachdem sich alle vorgestellt hatten und so eine kleine Einführungsrunde gemacht haben, so, wie war denn meine letzte Woche? Wie geht's mir? Habe ich irgendwie Spieldruck gehabt oder waren irgendwelche besonderen Vorkommnisse, die mich traurig, sauer, wütend gemacht haben? So ganz klein zusammengefasst durfte ich dann meine Geschichte erzählen. Und das war... Also wenn ich da jetzt noch dran denke, von Sekunde zu Sekunde, die ich mehr über mein Problem gesprochen habe, wurde ich leichter. Und ich hatte das Gefühl, dass all die Schwere und die Probleme, die diese Glücksspielsucht mit sich bringt, als hätte ich sie ein bisschen auf die Schultern der anderen ablegen können. Weil wenn man nur in nickende Gesichter guckt oder dann jemand lächelt und schmunzelt, weil er das Gleiche erlebt hat, wenn man das Glück schon mal gehabt hat, sich vorher jemand anderem öffnen zu können, stößt man da ganz oft auf Unverständnis oder kriegt sogar auch heutzutage immer noch sowas zu hören wie, hör doch einfach auf, lass es doch einfach. Und das ist halt als Glücksspielsüchtiger nicht möglich.
Mittlerweile leiten Sie diese Selbsthilfegruppe, in die Sie damals gegangen sind und haben den Bundesverband Selbsthilfe Glücksspielsucht mitgegründet. Wie ist es dazu gekommen?
Mein damaliger Gruppenleiter, mein Engel, dieses Gefühl habe ich, weil der mich genau da abgeholt hat, wo ich damals gestanden habe. Und wenn ich von ihm nicht die ein oder andere klare Aussage oder auch das ein oder andere klare Hilfsmittel bekommen hätte, weiß ich nicht, ob ich den Weg ohne Therapie so toll geschafft hätte. Hatte nach ganz vielen Jahren der Selbsthilfe und sich quasi täglich mit Sucht beschäftigen, einfach wollte er einfach mal was anderes machen und nicht mehr jede Woche verbindlich zur Gruppe kommen. Und hat dann nach einem Nachfolger gesucht und mich auserkoren und das mache ich jetzt seit 4 Jahren. Und so habe ich die Leitung der Gruppe übernommen und dann haben wir, es gibt ja nicht nur, ich komme ja aus Bremen, hier tatkräftige, mithelfende Menschen, sondern im ganzen Bundesland und alle anderen Suchtformen haben schon eine Organisation bundesweit und die Glücksspieler halt eben noch nicht. Und deswegen haben sich ganz viele Selbsthilfegruppen, entweder Besuchende oder auch Leitende, zusammengeschlossen und diesen Bundesverband gegründet, damit wir uns untereinander vernetzen können, damit wir Hilfe geben können und damit wir die Selbsthilfe stärken, aufbauen und erhalten können.
Was kann denn Selbsthilfe besonders gut, beziehungsweise in welchen Fällen ist sie besonders wichtig für Glücksspielsüchtige?
Selbsthilfe ist in jedem Bereich unheimlich wichtig, weil da, ich sage das immer liebevoll, das Leid ganz vieler Jahre sitzt, die in einer Selbsthilfegruppe oder mit Hilfe einer Selbsthilfegruppe gelernt haben, Verhaltensmuster zu verändern, damit sie nicht wieder immer zurückkippen in ihr Suchtmuster. Und der Austausch mit Menschen, die dich verstehen, oftmals sogar ohne Worte, ist Gold wert. Jeder bringt sich und seine Geschichte da ein. Und seit 4 Jahren habe ich bis auf die Geburt meines kleinen Kindes und einer Krankheit keinen Donnerstag verpasst. Und ich nehme immer noch jede Woche Donnerstag etwas für mich mit durch die Erzählung von jemand anderem.
Welche Angebote liefert die Selbsthilfe? Wie groß ist da das Spektrum sozusagen vom Zusammentreffen übers Zuhören, übers Berichten, über das gegenseitige Beraten?
Selbsthilfe ist da sehr vielschichtig. Nicht nur das Beraten, das gegenseitige Zuhören und vor allen Dingen Hilfestellungen geben, wenn man ein und dieselbe Situation immer wieder nicht so gut hinbekommt. Es ist auch so, dass wenn man in einer Selbsthilfegruppe ist, man Informationen über das Thema bekommt, Informationen darüber bekommt, wo man vielleicht auch selber noch aktiv werden könnte, um anderen Menschen davor zu schützen, dass sie nicht selber in die Falle tappen.
Wo ist denn die Selbsthilfe noch ausbaufähig? Wo liegen da Probleme?
Probleme sind vor allem, dass die Menschen heutzutage Angst haben, solche Gruppen zu besuchen und deswegen dann die Gruppen hier und da in den Bundesländern nicht mehr gut genug besucht werden und sie dann irgendwann aufgegeben werden. Da ist in jedem Fall das, wo ich jeden ermuntern möchte, egal mit welcher Sucht, sucht euch Hilfe in Form von Selbsthilfe, partizipiert davon und hilft so, die Selbsthilfe weiterhin zu stärken. Zudem muss bei uns in der Glücksspielsucht die Vernetzung noch viel stärker werden.
Wir haben das Thema ganz am Anfang des Gesprächs schon kurz angesprochen. Wie finden Betroffene Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe?
Jeder, der das Internet bedienen kann, kann einfach auf www.glücksspielfrei.de. Da gibt es einen Reiter Kontakt. Dann kriege ich oder einer meiner Kollegen eine E-Mail und wir melden uns sofort und umgehend zurück. Der Fachverband Glücksspielsucht, das ist der FAX, hat ebenso Hilfsangebote. Es gibt Online-Selbsthilfegruppen, wenn man gerade noch nicht sich traut, irgendwo selber danach zu suchen. Das ist ganz vielschichtig.
Selbsthilfe bei Glücksspielsucht, darüber habe ich mit Nicole Dreifeld gesprochen, Vorsitzende des Bundesverbandes Selbsthilfe Glücksspielsucht. Herr Kemper, hier im Studio, Sie haben das Interview gerade mitgehört. Welche Rolle spielt die Selbsthilfe aus Ihrer Sicht als Suchtmediziner, als Therapiekomponente? Wie wichtig ist die?
Ich finde, sie ist sehr wichtig. Deshalb auch erstmal nochmal ein großes Kompliment an Frau Dreifeld und auch an Herrn Karls. Ich finde, die Arbeit, die Sie machen, ist großartig und kann gar nicht genug gewürdigt werden. Wir persönlich bei uns in der Klinik, die ja auch Glücksspieler behandeln, empfehlen jeder, der bei uns ist, eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen. Man sollte allerdings eben auch im Kopf haben, es gibt sicherlich einige Menschen, die kommen einfach mit der Selbsthilfe nicht gut zurecht. Und für die ist es wichtig, dass es andere Behandlungsangebote gibt. Denn letztlich muss natürlich jeder seinen eigenen Weg aus der Sucht finden.
Am Telefon ist jetzt Frau Petersen aus Winnenden. Sie haben schon etwas gewartet. Danke fürs Warten, Frau Petersen. Und Ihre Frage bitte.
Ja, also es kommt ja nicht von ungefähr und dauert meistens auch sehr lange, bis ein Spieler sich entschließt, tatsächlich eine Behandlung aufzunehmen oder irgendwie gegen seine Sucht anzuarbeiten. Ich habe in meinem Bekanntenkreis erlebt, dass jemand das machen wollte, aber dann von der Kasse, ist seine Schilderung, die Nachricht bekam, dass Glücksspielsucht also die Behandlung der Glücksspielsucht privat finanziert werden müsse, weil sie sich eben grundsätzlich unterscheidet von Drogenabhängigkeit und Alkoholsucht. Einfach deswegen unterscheidet, weil physiologisch gesehen im Blut kein Pegel messbar ist, der jetzt auf Glücksspielsucht hindeutet. Also ist eben bei Alkoholsucht da ja doch ganz anders. Und von daher ist es natürlich schwierig, wenn einer eine medizinische Behandlung aufnehmen möchte, aber die gleichzeitig finanzieren soll. Denn durch seine Glücksspielsucht hat er sich ja finanziell ruiniert. Also von daher möchte ich mal wissen, war es tatsächlich so, bin ich da zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt ein paar Jahre her, richtig informiert worden, dass die Kassen das tatsächlich dann nicht bezahlen wollen? Oder hat es sich vielleicht im Moment auch geändert, dass man jetzt zu einer anderen Sichtweise auch bei den Kassen gelangt ist?
Frau Petersen, vielen Dank für die Frage. Ja, das Verhalten der Krankenkasse bei Glücksspielsucht als nicht stoffgebundene Abhängigkeit, wie beispielsweise bei Alkohol. Herr Kemper, wie ist da die aktuelle Lage?
Also es ist so, dass grundsätzlich auch die Behandlung bei Glücksspielsucht bezahlt wird. Allerdings wird die längerfristige Rehabilitationsbehandlung in Deutschland im Regelfall nicht von den Krankenkassen bezahlt, sondern von den Rentenversicherungen, weil eben dieser körperliche Teil der Entzugsbehandlung, die bei einer Alkoholismusbehandlung ja vorangeschaltet ist, bei den meisten Patientinnen und Patienten nicht der Fall ist. Es gibt eine Ausnahme, wo eben nicht gezahlt wird, und das ist tatsächlich bei Menschen, die ausschließlich privat krankenversichert sind. Das sind also besonders selbstständige Menschen. Hier ist es immer noch so, dass es private Krankenversicherungen gibt, die die Finanzierung der Behandlung erstmal ablehnen. Ich kann Ihnen aber versichern, wenn man entsprechend nachfragt, dass die meisten Krankenkassen dann das aus Kulanz bezahlen. Die gesetzlich Versicherten haben einen Anspruch und die in der gesetzlichen Rentenversicherung dazugehörenden haben auch einen Anspruch. Wenn es da Probleme gibt, können Sie sich gerne auch über die Fachgesellschaften wenden. Dann unterstützen wir Sie gerne, entsprechend da zu Ihrem Ziel zu kommen. Und natürlich die Angebote der Selbsthilfegruppe sind kostenfrei.
Frau Petersen, vielen Dank für diese Frage nach der Krankenkasse. Als nächster Hörer ist jemand aus Nordrhein-Westfalen am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen. Kurz zu mir. Ich bin 25 Jahre alt und Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund. Warum ich das sage, ist, weil ich sehr stark merke, wie schlimm diese Spielsucht gerade in der deutsch-türkischen Gemeinde ausgeprägt ist. Und ich habe die Folgen der Spielsucht schon sehr früh in meiner Kindheit erfahren dürfen. Und zwar sind drei meiner Onkels spielsüchtig bis heute. Und ja, ich würde sagen, seit circa 20 Jahren. Und ich habe das damals als Kind miterlebt, da es dann familiär, gerade bei Familientreffen, da es viele Streitereien gab. Ich schätze mal, aus heutiger Sicht mussten sich dann meine Onkels den Vorwürfen stellen, die den gemacht wurden. Und ich durfte dann selber auch oft miterleben, wie dann ja, meine Onkels öfters bei mir zu Hause, bei meiner Mutter, als ich noch ein Kind war, geklingelt haben und immer wieder nach Geld gefragt haben, um spielen zu gehen. Oder dass meine Mutter in das Spiel gegangen ist, um die aus dem Spielcasino rauszuholen. Und irgendwann ging das so weit, meine Onkels haben so sehr das Gesicht verloren, dass sie sogar den eigenen Neffen nach Geld gefragt haben, damit sie spielen gehen können. Und deswegen finde ich es auch aus heutiger Sicht ziemlich schlimm, dass Online-Casinos beworben werden, weil ich glaube, den meisten ist gar nicht bewusst, was für eine Gefahr die Jugend steckt. Weil da sind so Streamer wie Montana Black oder Knossi, die werden die meisten Hörer wahrscheinlich gar nicht kennen. Die haben 10.000, 20.000 Zuschauer und spielen live Online-Casino und machen dann Gewinne von mehreren tausenden Euros. Und das sind Zuschauer, die sind 14, 15, 16 Jahre alt, die sehen das und können nicht verarbeiten, dass das natürlich alles nur gespielt ist. Und gehen dann auf die Online-Seiten drauf und spielen selber. Ja? Mhm. Und das ging, ja bitte.
Nee, ich wollte mich bedanken für den eindrücklichen und auch persönlichen Erfahrungsbericht und daraus gerne zwei Fragen für Herrn Kemper ableiten. Einmal, das haben wir in dem ersten Teil der Sendung auch schon kurz gestreift, das Thema, das Umfeld, die Angehörigen, inwieweit die in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn jemand aus der Familie eben glücksspielsüchtig wird. Welche Ausmaße kann das annehmen und wie häufig ist das so, dass tatsächlich dann die ganze Familie betroffen ist?
Na, das ist leider der Regelfall. Es wird die ganze Familie immer mit einbezogen, weil der Spieler braucht Geld. Und unser Hörer hat es ja gerade geschrieben, da wird auch nicht vor den Neffen oder vor der Spardose der Tochter zurückgeschreckt. Und das führt, wie gesagt, bis zur Wohnungskündigung, weil die Miete nicht bezahlt werden kann. Das ist also ein ganz, ganz großes Problem. Und deshalb empfehlen wir auch den Angehörigen, auch wenn der Betroffene selber sich vielleicht noch nicht in Beratung begeben kann oder will, dass die Angehörigen dann sich Hilfe suchen, um sich auch entsprechend schützen zu können, um zu gucken, wie kann ich meinem Partner, den ich ja im Regelfalle noch liebe, wie kann ich dem eine Grenze aufzeigen? Was muss ich eben tun? Wie schaffe ich es, dass ich kein Geld verleihen muss? Und da können wir wirklich sagen, da ist sicherlich jeder Familienangehörige oder guter Freund auch auf Hilfe angewiesen und kann Unterstützung gut gebrauchen.
Das zweite Thema, das der Hörer angesprochen hat, jetzt zum Ende hin, war Werbung für Glücksspiele. Sie haben eben auch schon dagegen plädiert. Jetzt ist es ja so, dass nicht alle Menschen, die auch mal um Geld spielen, abhängig werden. Warum sollten denen keine Glücksspielangebote gemacht werden dürfen? Welche Argumente führen da die Befürworter von Glücksspielwerbung an?
Naja, man darf eben nicht vergessen, dass Glücksspiel, ich hatte es ganz am Anfang schon mal gesagt, ein Riesenmarkt ist. Da werden allein in Deutschland im Jahre 2020 sind 38,3 Milliarden umgesetzt worden. Allein die Werbeausgaben in dem legalen Glücksspielbereich liegen im zweistelligen Millionenbereich. Das heißt, es gibt eine Menge Menschen, die daran verdienen und die auch ihren Verdienst nicht aufgeben wollen. Oder auch der genannte Knossi, der macht es natürlich auch nicht umsonst, sondern das sind Menschen, die im wahrsten Sinne des Wortes von der Glücksspielbranche leben.
Der Spieler der Online-Spieler, genau. Der Anrufer gerade erwähnt hat.
Und es ist natürlich so, wir wollen jetzt nicht grundsätzlich das Spielen verbieten, sondern es geht nur darum, Menschen zu schützen, insbesondere auch Jugendliche zu schützen. Das war ja auch gerade nochmal ein wertvoller Hinweis vom letzten Hörer, dass die geschützt werden und dass sie eben nicht ans Spielen kommen. Und dass ich eben zum Beispiel als Spieler, wenn ich gefährdet bin, eine Spielersperre einrichten kann. Das gibt es jetzt auch, darüber hatten wir auch noch nicht gesprochen. Es gibt jetzt eine zentrale Spielersperrmöglichkeit, Oasis, Online-Abfrage, Spielerstatus, wo ich mich eben für alle Spielstätten sperren lassen kann. Und wir hoffen, dass das etwas bringt. Und das Werbeverbot ist meines Erachtens auch dringend erforderlich. Aber da gibt es natürlich Menschen, die auch sagen, naja, wir wollen damit unser Geld verdienen. Die sitzen auf der anderen Seite. Und ich kann allen, die auf der anderen Seite sitzen, nur empfehlen, sprecht mal mit Spielern, geht mal in eine Selbsthilfegruppe und guckt euch mal an, was da passiert, wenn jemand abhängig ist. Und dann überlegt euch, ob ihr damit noch euer Geld verdienen wollt. Für mich ist das schlicht und ergreifend eine ethische Fragestellung. Und ich hatte eben schon mal darauf hingewiesen, auf das demeritorische Gut, dass man also meines Erachtens hier staatlich dringend aufgefordert ist, zu regulieren und gerade das Glücksspiel einfach nicht dem freien Markt überlassen darf.
Vielen Dank nochmal an den jungen Hörer aus NRW für diese Aspekte, die er in die Sendung gebracht hat oder die Sie in die Sendung gebracht haben. Der nächste Anrufer ist Herr Kreutel. Guten Morgen, Herr Kreutel.
Ja, Kreusel, aber.
Kreusel, alles gut. Entschuldigung, dann steht das hier falsch auf meinem Monitor. Herr Kreusel.
Nee, alles gut. Wir sprechen ja hier die ganze Zeit über die Behandlung und wie wir den Leuten helfen können. Und mich prägt das Thema ein bisschen zur Prävention. Ich weiß jetzt aus dem eigenen Umfeld, dass in Casinos die Mitarbeiter geschult werden, um beispielsweise gefährdete Menschen zu erkennen. Es gibt Einlasskontrollen, es gibt Spielersperren etc. pp. Und ich wollte jetzt ehrlich gesagt gern mal wissen, wie das bei den Online-Casinos aussieht. Da ist Tür und Tor offen, dass Altersbeschränkungen umgangen werden, dass die Leute ungebremst das Geld, ihr Geld ja, verlieren. Und was da der Staat eigentlich tut, weil Prävention halte ich für eine ganz wichtige Sache, natürlich die kranken Menschen, denen zu helfen, aber noch besser wäre ja die Prävention.
Herr Kreusel, vielen Dank für den Anruf und dass Sie diesen Aspekt aufbringen. Ja, Regulierungsmöglichkeiten bei Online-Glücksspielen haben wir am Anfang ganz kurz drüber gesprochen, können wir jetzt noch mal etwas vertiefen. Wie sehen die aus im Vergleich eben zu Nicht-Online-Glücksspielen, beispielsweise in einem klassischen Casino? Und welche besonderen Risiken birgt das?
Ja, Herr Kreusel, da haben Sie völlig recht. Das ist übrigens eins der Argumente, mit denen die Betreiber der stationären Spielhallen werben, dass sie nämlich sagen, bei uns läuft doch alles so schön geordnet ab und bei uns muss man eben am Eingang sich ausweisen und da wird festgestellt, ob man eine Spielersperre hat. Und deshalb sollte das doch bitteschön alles möglichst im stationären stattfinden. Ich bin erklärter Gegner des Online-Spielens. Es ist ja auch bis jetzt noch in den meisten Bundesländern eben entsprechend verboten. Und wenn es nach mir ginge, wäre es das auch geblieben. Das heißt natürlich nicht, dass man dadurch alle Menschen vor dem Online-Spiel schützen kann. Das ist auch jetzt schon so, dass nicht nur die Menschen, die in Schleswig-Holstein sind, online spielen, sondern sie wissen, dass die meisten Anbieter von Online-Glücksspielen sitzen auf Malta. Auch die entsprechenden Wettbüros sitzen auf Malta. Und natürlich kann ich die Grenzen entsprechend überschreiten. Aber für mich ist es eine klare Sache. Für mich gehört Online-Glücksspiel stark reguliert bzw. weitestgehend verboten. Denn dass sich Menschen über Verbote hinwegsetzen, das wird vorkommen. Aber wir wissen aus anderen Dingen, dass gerade eine Verringerung des Angebotes entsprechend hilfreich ist. Als jetzt in der Lockdown-Zeit die Spielotheken weitestgehend geschlossen waren, hatten ja viele befürchtet, dass jetzt die ganzen Spieler ins Internet abwandern. Das sind sie aber nicht. Und so kann man sagen, dass für das Glücksspiel auch etwas gilt, was wir von den anderen Suchtmitteln kennen. Sie erinnern sich daran, dass noch vor etlichen Jahren, wenn Sie einem erzählt hätten, ja, das Tabakrauchen in Kneipen, das soll jetzt verboten werden und überhaupt werden dann demnächst die Büros alle rauchfrei, dass viele Menschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, das geht auf keinen Fall und das ist doch nicht durchsetzbar und was passiert da alles und was ist passiert? Es hat hervorragend geklappt. Man hat dadurch sicherlich nicht das Rauchen in Deutschland komplett abstellen können. Aber viele, viele Menschen rauchen nicht mehr, haben mit dem Rauchen nicht angefangen, rauchen weniger. Und ähnlich ist es beim Glücksspiel. Umso weniger Angebote auf dem Markt sind, umso weniger wird gespielt. Ich kann also damit Ihre Einstellung nur voll teilen. Meines Erachtens ist es Aufgabe des Staates, über den Glücksspielstaatsvertrag weiter zu regulieren, dass es eben möglichst wenig Angebote des Spiels gibt, weil umso weniger Angebote, umso weniger wird gespielt.
Vielen Dank nochmal an Herrn Kreusel für den Anruf. Ich würde auch gerne noch eine Mail vorlesen, die uns erreicht hat. Ein Hörer fragt, wie hoch ist der Anteil an Süchtigen unter Besuchern einer Spielothek? Das ist vermutlich schwer zu ermitteln, aber vielleicht gibt es da Schätzungen.
Ja, das ist in der Tat eine ganz schwierige Frage. Die wird, wenn Sie einen Suchtforscher fragen, gänzlich anders beantwortet werden, als wenn Sie einen Protagonisten der Automatenindustrie befragen. Wir gehen davon aus, dass der Umsatzanteil der pathologischen Spieler, und das wären dann ja ungefähr auch die Zahl der Menschen, bei über 50% der Betroffenen liegt. Es gibt also verschiedene Rechnungsschritte, die man verfolgen kann. Eins nennt sich das sogenannte umgekehrte Pareto-Prinzip, nachdem 20% der Spieler 80% des Umsatzes machen. Und wir müssen leider davon ausgehen, dass eben tatsächlich der größte Teil des Umsatzes, auch wenn die Automatenindustrie das sicherlich anders sieht als ich, durch pathologische Spieler bestritten wird. Aber wie gesagt, genaue Untersuchungen gibt es dazu nur wenige. Man hat halt versucht, in den Casinos Menschen zu befragen. Dann liegt es aber immer dran, welches Befragungsinstrument hat man dazu benutzt.
Zum Schluss noch die Frage, der Anteil der betroffenen pathologischen Glücksspieler, der sich überhaupt in Behandlung begibt, der beträgt Schätzungen zufolge nach nur etwa 10%. Woran liegt das und wie könnte das geändert werden?
Na, ich habe es am Anfang schon gesagt, Glücksspiel ist so eine Art Eisbergphänomen. Anders als beim Alkohol gibt es nicht mal eine Fahne und deshalb fühlt sich erstmal viel im Verborgenen, findet viel im Verborgenen statt. Und wenn nicht die Angehörigen Druck machen, können sich Menschen auch weitestgehend erstmal selber ruinieren. Und ich glaube, es ist gut, einfach um auf das Thema aufmerksam zu machen, entsprechend Geld für Prävention auszugeben. Wir gehen jetzt in die Schulen, wir schalten entsprechende Informationskampagnen im Internet, um einfach auch darauf hinzuweisen, wie gefährlich Spielsucht ist, um eben frühzeitig davor zu warnen.
Das war die Sprechstunde für heute mit dem Schwerpunktthema Glücksspielsucht. Unser Studiogast war Dr. Ulrich Kemper. Er ist Chefarzt der Bernhard-Salzmann-Suchtfachklinik am LWL-Klinikum in Gütersloh. Herr Kemper, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Am kommenden Dienstag geht es in der Sprechstunde dann um das Thema Alzheimer mit meinem Kollegen Martin Winkelheide am Mikrofon. Mehr Wissenschaft gibt es schon heute Nachmittag im Programm ab 16.35 Uhr in der Sendung Forschung aktuell. Und nach den Nachrichten geht es hier direkt weiter mit den Kolleginnen und Kollegen von Umwelt und Verbraucher. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.